Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. und auch zuständig für die Vermögensverwaltung.
Ein Jahr Corona, oder? Ein Corona-Jahr. Was für einen Schaden hat denn das Virus der Volkswirtschaft in Deutschland zugefügt? Kann man sowas beziffern?
Man kann es ja zumindest versuchen. Also wahrscheinlich kann man momentan tatsächlich immer nur näherungsweise den Gesamtschaden versuchen abzugreifen. Also beispielsweise, wenn wir mal unterstellen, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um etwas mehr als 5% zurückgehen wird, das sind ja so die allgemeinen Schätzungen und das ist auch unsere eigene Prognose, dann kommt man dazu, dass die Wirtschaftsleistung insgesamt um etwa 200 Milliarden Euro geringer ausfällt, als es 2019 der Fall ist. Wie gesagt, das ist sicherlich nur eine ganz grobe Einschätzung. Man könnte sich beispielsweise anschauen, wie stark nimmt die Neuverschuldung des Staates in diesem Jahr zu. Das dürfte ja auch eine Größenordnung von mehr als 200 Milliarden sein. Also ich würde mal sagen, das sind so ganz vernünftige Zahlen, die eine Einschätzung zulassen, was Corona uns tatsächlich gekostet hat.
Das sind ja Zahlen, das sind ja Größenordnungen, die man als Normalsterblicher eigentlich gar nicht mehr fassen kann. Was ist denn eigentlich das größte Problem dieser Pandemie? Als Laie fällt einem sofort ein, ja, es sind die Lockdowns. Wir können alle nicht raus, wir können nicht einkaufen. Das ist es, was der Wirtschaft wehtut. Sehen Sie das auch so?
Ja, also es gibt sicherlich verschiedene Schäden, die durch Corona angerichtet worden sind. Ich sag mal, an allererster Stelle sind natürlich die, die von Corona direkt betroffen sind, zu nennen. Gesundheitliche Einschränkungen. Wir haben ja nun auch viele, viele Tote zu beklagen durch Corona. Da tut man sich natürlich immer schwer, da den volkswirtschaftlichen Preis zu bemessen. Aber ich sag mal, das sind natürlich dann auch ganz viele persönliche Schicksale, die daran hängen, die natürlich aufzeigen, was damit alles verbunden ist. Der Lockdown, dann ist man tatsächlich ja wieder so bei den volkswirtschaftlichen Schäden und Problemen. Es gibt aber natürlich auch darüber hinaus die gesellschaftlichen Schäden, die angerichtet worden sind, sei es jetzt psychologischer Natur, weil die Leute sich vielleicht unwohl fühlen, Burnout bekommen oder vielleicht auch die volkswirtschaftliche Produktivität leidet, wenn man mehr im Homeoffice ist, als in den Betrieben unterwegs ist. Also insofern, das ist auch ein ganzer Blumenstrauß von Fakten und von Auswirkungen, die da sicherlich eine Rolle spielen.
Und wenn wir eingangs oder Sie eingangs gesagt hatten, 200 Milliarden Euro, das sind diese 5% Bruttoinlandsprodukt, die es nach unten geht, also als ungefährer Kostenblock, was uns dieses Thema gekostet hat bislang, kann man sowas auch runterbrechen auf einen einzelnen Tag, dass man sagt, wir denken ja alle in Headlines, ein Tag Lockdown kostet ein Betrag X.
Ja, also ich sag mal, da gibt's verschiedenste Schätzungen. Also ich sag mal, im Frühjahr war, glaube ich, so ein Tag Lockdown richtig teuer, in Anführungszeichen, einfach dadurch, dass damals wirklich ja alles runtergefahren war. Ich sag mal, da haben wir ja Größenordnung von vielleicht 5 bis 10 Milliarden Euro pro Tag, über die man da zum Teil gesprochen hat. Jetzt wird es sicherlich weniger sein, also vielleicht zwischen 2 und 3 Milliarden, weil man ja auch sagen kann, im Unterschied zum Frühjahr steht bei uns natürlich nicht alles still. Also es ist große Teile des Einzelhandels, die betroffen sind. Aber beispielsweise die meisten Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, die können weiter produzieren. Also die unterliegen jetzt im Winter nicht so sehr den Lieferkettenproblemen, die wir im Frühjahr hatten. Das liegt einfach daran, dass sich die Wirtschaft beispielsweise ja in China weitgehend normalisiert hat. Auch bei anderen Handelspartnern die Konjunktur wieder besser läuft. Insofern ist das, was jetzt im Dezember bei uns passiert, von den tatsächlichen Auswirkungen deutlich geringer, als das im Frühjahr der Fall gewesen ist.
Ist es denn so, dass sich die Wirtschaft in China oder vielleicht sogar weiter gefasst in Asien wieder erholt hat, dass man da tatsächlich schon auf Vorkrisenniveau wieder ist? Und warum? Wie haben die das geschafft?
Ja, also die Wirtschaftsdaten zeigen das ja tatsächlich. Also China ist von den großen Volkswirtschaften, sage ich mal, und damit meine ich jetzt die großen Industrie- und Schwellenländer. China ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ist China tatsächlich das einzige Land, dessen Wirtschaftsleistung schon wieder auf Vor- oder sogar über dem Vorkrisenniveau liegt? China hatte ja im ersten Quartal dieses Jahres einen heftigen Wirtschaftseinbruch. Der wurde dann aber schon im zweiten und auch im dritten Quartal wieder komplett wettgemacht. Und insgesamt wird die chinesische Wirtschaft auch in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr wachsen, vielleicht nur um 2% und damit längst nicht so stark, wie das in den Vorjahren der Fall gewesen ist. Aber es ist Wachstum da. Das sehen wir ja in den meisten anderen Volkswirtschaften eben nicht. China und Asien sind tatsächlich Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Länder wie Taiwan oder auch Vietnam, die wahrscheinlich auch zumindest eine schwarze Null erreichen werden bei der Wirtschaftsleistung, wahrscheinlich aber auch ein kleines Wachstum sogar verzeichnen können. Und die Frage ist, warum haben die asiatischen Länder das besser hinbekommen? Ich denke mal, das hat so ein bisschen einerseits was mit dem politischen System zu tun, weil natürlich in Ländern mit einer ja, Autokratie, wie es China ja sicherlich ist, ich sag mal, da kann man leichter von oben Dinge instruieren, die dann auch umgesetzt werden, während in einer Demokratie natürlich immer Meinungsvielfalt herrscht. Das braucht viel länger, bis die Politik dort Entscheidungen trifft und dann ist immer noch nicht gewährleistet, dass jeder Einzelne sich dann auch unbedingt und sofort daran hält. Und das ist eben in asiatischen Ländern anders. Da sind auch die Menschen sehr, sehr diszipliniert. Das lässt sich einfach auch daran feststellen, dass die Infektionszahlen in vielen asiatischen Ländern, nachdem sie im Frühjahr sehr, sehr hoch gewesen sind, dort nach und nach deutlich gesunken sind. Also in China hatten wir sehr niedrige Neuinfektionszahlen, die zwischenzeitlich mal bei 30 oder 40 Personen pro Tag lagen. Jetzt aktuell ist es wieder ein bisschen höher mit 160, aber das ist eben kein Vergleich zu den Zahlen, die wir hier bei uns in Deutschland haben, mit weit über 25.000, vielleicht fast 30.000 Neuinfektionen an einzelnen Tagen. Oder auch in den USA, wo die Zahl ja bei fast 300.000 Menschen pro Tag liegt. Also und das ist der Schlüssel dafür, dass eben auch die Wirtschaft dann dementsprechend nicht mehr großen Einschränkungen unterliegt und sich das wirtschaftliche und auch das gesellschaftliche Leben in diesen Ländern wieder normalisiert hat.
Die Politiken und die Notenbanken und auch sonstige Banken haben ja zusammengehalten und haben gesagt, wir lassen keinen alleine. Ich zitiere jetzt mal unseren Markus Söder und geben euch Unterstützung. Alle Unterstützung, die ihr braucht. Das ist also so, wie die Politik eben arbeitet. Gut, was dann bei den einzelnen Unternehmen oder auch Solo-Selbstständigen angekommen ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber was passiert denn, wenn sich das Thema Corona wieder auflöst, wenn die Impfungen wirken? Und die Banken und die Staaten sagen, passt auf, wir haben euch unterstützt, wir wollen das Geld jetzt dann doch wieder haben. Droht dann die große Pleitewelle?
Ja, das ist zumindest ein Risiko für das Jahr 2021 und vielleicht auch 2022, dass natürlich, ich sag mal, die Gelder, die bereitgestellt worden sind, und ich sprach ja anfangs von 200 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Einbußen, wobei man ja sagen muss, insgesamt, wenn man sich die Entwicklung der Staatsverschuldung anguckt in diesem Jahr, da ist die Neuverschuldung wahrscheinlich in der Größenordnung eher bei plus 250 Milliarden und im nächsten Jahr kommen ja auch vielleicht nochmal 200 Milliarden dazu. Also dann sind wir schon insgesamt bei Größenordnungen, die irgendwo bei 400 oder 450 Milliarden Euro liegen. Wenn man dieses Geld irgendwann zurückhaben will oder wie dieses tatsächlich zurückgezahlt werden sollte, dann kann das schon deutliche Probleme verursachen. Die Frage ist eben, wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Ich sag mal, gerade in Europa, da warnt ja auch die Bankenaufsicht vor möglichen Kreditausfällen im nächsten Jahr. Da geht es darum, dass Banken Vorsorge betreiben. Und das haben sie ja auch in den letzten Quartalen getan. Also man hat sich darauf vorbereitet, dass Kreditausfälle kommen könnten. Bisher muss man sagen, ist das Ganze ja relativ glimpflich verlaufen. Ob das sich 2021 so fortsetzen wird, weiß man nicht. Wenn man mal beispielsweise aber in Richtung USA guckt, dann sieht man, dass dort auch die großen Befürchtungen, was Ausfälle, Kreditausfälle anging, bisher nicht eingetroffen sind. Also auch das spricht dafür, dass wir insgesamt vielleicht dann doch eher mit einem blauen Auge nochmal davonkommen werden und dass es eben nicht so viele Unternehmen geben wird, die vielleicht dann tatsächlich 2021 in die Pleite rutschen und dementsprechend dann auch da größere und längerfristige volkswirtschaftlichen Schäden entstehen. Sicher sein kann man sich da im Moment noch nicht. Das ist einfach ein Thema mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die Kredite, die gegeben worden sind, für die Unternehmen und auch für die Privathaushalte heute natürlich um einiges einfacher zu bedienen sind, weil das Zinsniveau so niedrig ist. Und da haben die Notenbanken eben ganze Arbeit geleistet und das steht ja auch im Fokus der zukünftigen Geldpolitik. Denn wenn man sich mal anguckt, was die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche oder die amerikanische Notenbank gestern an Maßnahmen beschlossen haben oder wie sie sich geäußert haben, dann ist ja ganz klar, dass diese Niedrigzinspolitik, eigentlich ja Nullzinspolitik, wenn man sich den Leitzins anschaut in Europa und in den USA, dass die auch für die nächsten Jahre wahrscheinlich beibehalten wird, weil sich die Notenbanken eben bewusst sind, dass die Verschuldung mittlerweile so hoch ist, dass höhere Zinsen ein Problem darstellen würden. Und ein solches Problem kann man sich im Moment natürlich nicht leisten und deswegen bleiben die Zinsen niedrig.
Das ist jetzt so die Momentaufnahme, die sicherlich auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut ist. Aber irgendwann muss doch jemand diese Zeche bezahlen. Wer zahlt die Zeche? Welche Generation, kann man ja fast schon fragen.
Das ist eine berechtigte Frage. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist die Frage, wird diese Zeche denn tatsächlich einmal bezahlt werden müssen? Das dreht sich dann immer um das Thema der hohen Schulden, auch der Staatsverschuldung, wo natürlich viele Menschen Angst und Sorge haben, dass man sagt, Mensch, angesichts der deutlich angestiegenen Verschuldung, wer zahlt denn in Zukunft mal diese Schulden wieder zurück? Geht das überhaupt? Lässt sich das bewerkstelligen? Ich meine, unser wirtschaftliches System ist ja eigentlich darauf ausgerichtet, dass die Schulden vielleicht gar nicht zurückgezahlt werden, sondern dass sichergestellt wird, dass immer neue Schulden aufgenommen werden können. Also wenn man sich mal die Entwicklung alleine der vergangenen 10, 15 Jahre mal anschaut, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, da sieht man, dass die Staatsverschuldung eigentlich in fast allen Ländern immer nur nach oben gegangen ist. Also Deutschland ist da eine der wenigen Ausnahmen, wo wir es eben geschafft haben, auch die Verschuldung tatsächlich in absoluter Größenordnung einmal zurückzuführen. Wir hatten Haushaltsüberschüsse in den guten Konjunkturjahren, aber das ist keinesfalls üblich, sondern in vielen Ländern der Welt, gerade eben auch in den USA, war es so, dass trotz guter wirtschaftlicher Lage die Schulden immer mehr geworden sind und immer weiter angestiegen sind. Auch da nochmal, solange die Zinsen niedrig sind, ist ja eigentlich das Überraschende, dass sich die Kreditaufnahme ja sogar leichter darstellt, weil nämlich trotz der höheren Verschuldung letztendlich die Zinslast, also das, was man an Zinsen für die höheren Schulden zahlen muss, sogar abnimmt. Und ich sag mal, wenn man guckt, dass wir ja in einigen Ländern mittlerweile ja sogar negative Zinsen haben und der deutsche Finanzminister ja sogar eigentlich noch Geld dafür bekommt, wenn er eine 10-jährige Anleihe emittiert, dann ist das eigentlich etwas, was natürlich so die eigentlichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die viele von uns mal gelernt haben, komplett auf den Kopf stellt. Weil mehr Schulden machen bedeutet letztendlich, dass man dafür sogar noch belohnt wird und Geld bekommt und dementsprechend ist noch leichter wird, diese Schulden zumindest einigermaßen dann im Zaum zu behalten.
Also Corona. Schulden, ein Generationenproblem oder eben auch nicht. Und jetzt haben wir auch noch Brexit. Das ist ja auch fast ein Generationenproblem. Ich will es mal so sagen, Brexit und kein Ende. Warum soll man sich jetzt am Ende dieses Jahres, wo wieder eine Deadline abläuft, dann aber wirklich die allerletzte, denn warum soll man sich jetzt auf einmal auf Punkte einigen, bei denen man seit bald 5 Jahren rumeiert? Was bedeutet denn letztendlich ein harter Brexit für die Unternehmen? Sind es eher die großen Unternehmen oder die kleinen Unternehmen, die darunter dann leiden?
Ja, vermutlich sind es tatsächlich eher die kleinen Unternehmen, die leiden würden, weil die großen sind sehr schnell und haben gute Anpassungsmöglichkeiten. Natürlich, wenn man sich mal so die Zahlen vor Augen führt, über die wir jetzt sprechen, dann stellt man fest, dass für Deutschland oder auch für die EU Großbritannien immer noch ein wichtiger Handelspartner ist, aber längst nicht mehr so wichtig, wie es noch 2016 der Fall gewesen ist. Das heißt also, unsere Exporte nach Großbritannien, die haben sich schon reduziert. Für uns in Deutschland war Großbritannien 2016 unser drittwichtigster Exportpartner. Das ist heute nicht mehr so. Es ist immer noch groß und nicht unwichtig, aber die Dimension hat schon abgenommen. Umgekehrt ist es aber so, dass britische Unternehmen insgesamt fast 50% ihrer Güter und Dienstleistungen nach Europa exportieren. Also daran sieht man, dass Großbritannien hier zumindest in der ersten Phase eines harten Brexits, wenn es denn zu einem solchen käme, sicherlich mit dem größeren Schaden zu rechnen hätten. Und die kleineren Unternehmen sind letztendlich die, die wahrscheinlich die Suppe dann tatsächlich auslöffeln müssten, weil sie viel weniger Möglichkeiten haben, wenn die Wirtschaft einbricht und die Binnenkonjunktur nicht mehr gut läuft. Man verfügt eben nicht dann über die internationalen Unternehmen und Abnehmer, die das dann kompensieren können, die eben dann außerhalb Europas sitzen, vielleicht in den USA oder in Australien oder sonst wo in Ländern, mit denen man noch handeln könnte. Also insofern, das sind tatsächlich dann die kleineren Unternehmen, die die Hauptlast zu tragen haben. Aber die Frage ist ja, okay, was passiert jetzt in den verbleibenden Tagen bis zum Jahresende? Wir haben noch 14 Tage. Ich glaube, insgesamt ist ja der Eindruck der, dass man sich in vielen Dingen mittlerweile einig ist. Und es sind so noch kleinere Dinge zum Teil, eher so Prestige- und symbolträchtige Dinge, die einen Handelsvertrag bisher noch nicht ermöglicht haben. Da geht es insbesondere eben vielleicht um die Fischereirechte, die ökonomisch gesehen keine große Rolle spielen, weder für Großbritannien noch für die EU. Und wo, ich sag mal, Frau Merkel sicherlich ganz schnell zu einem Kompromiss bereit wäre, aber wo beispielsweise Frankreich und die französischen Fischer, für die spielt das schon eine wichtigere Rolle. Und dementsprechend ist es für Paris und Herrn Macron natürlich schon ein Thema, wo gesagt wird, hier müssen wir unsere Interessen wahren. Und deswegen wird hier gekämpft und gefeilscht bis zum letzten Tag. Ich könnte mir aber vorstellen, und das hoffe ich auch nach wie vor, dass es gelingen wird, hier tatsächlich bis knapp vor dem Zielende dann tatsächlich auch noch einen Brexit-Vertrag hinzubekommen. Weil, wie gesagt, die meisten Themen sind abgearbeitet und es wäre eigentlich eine Katastrophe, wenn es dann nachher an den letzten verbleibenden 2 oder 3 Prozentpünktchen dann scheitern sollte.
Dann wollen wir das nicht hoffen, aber feilschen auch wir hier quasi bis zum letzten Atemzug und kommen zu unserer letzten Frage. Sie ahnen, was jetzt kommt. Wir sind am Ende des Jahres 2020 an der Schwelle zu 2021. Ganz kurz und knapp. Wie wird 2021, wo wir jetzt das Thema Brexit vielleicht hinter uns gelassen haben, vielleicht auch das Thema Corona und das Thema US-Wahl sowieso?
Ich glaube, insgesamt zeichnet sich ja ab, dass 2021 deutlich weniger Risiken bergen wird von der politischen Seite, von der gesundheitspolitischen Seite, hoffentlich dann auch mit den Impfstoffen, mit dem wärmeren Wetter, das wir dann ab dem Frühjahr haben werden. Da wird dann Corona auf jeden Fall erstmal, denke ich, bis in den Herbst hinein keine so große Rolle mehr spielen. Und bis dahin sind dann hoffentlich genügend Menschen geimpft, dass wir dann im nächsten Herbst und im nächsten Winter dann tatsächlich besser geschützt sind und weniger Krankheitsfälle zu verzeichnen haben. Also ganz und völlig verschwinden wird Corona bis dahin sicherlich nicht. Aber es wird unser aller Leben nicht mehr so stark tangieren. Donald Trump dann auch nicht mehr, der ja auch immer für viele Überraschungen auf der negativen Tonspur dann ja auch bereit gestanden hat. Von daher glauben wir, dass tatsächlich 2021 ein gutes Jahr werden wird, wirtschaftlich ein gutes Jahr mit sehr hohen Zuwachsraten, was Wirtschaftswachstum angeht. Wir glauben, dass wir in Deutschland eine gute Chance haben werden, dass die wirtschaftlichen Schäden, die dieses Jahr angerichtet worden sind, bis zur zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres schon wieder aufgearbeitet sein werden. Und auch die Börsen werden das Ganze positiv beurteilen. Sie sind ja auch jetzt schon dabei, muss man ehrlicherweise sagen. Wir hatten für dieses Jahr eine Jahresendprognose von 14.000 DAX-Punkten. Da fehlt ja gar nicht mehr viel dran. Das liegt eben nicht daran, dass momentan die Wirtschaftsdaten so gut ausfallen, sondern dass die Anleger natürlich antizipieren und sagen, na gut, 2020 machen wir einen Haken dran, aber 2021 wird es perspektivisch besser werden und dann schaffen wir vielleicht im DAX dann auch die 15.000 Punkte.
Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg. Ich bedanke mich für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sprechen wir uns wieder.
Vielen Dank. Das alles wünsche ich Ihnen auch. Bis zum nächsten Jahr dann.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.